Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Okay, also Spoiler. Es ist heute für mich keine ganz normale Podcast-Aufnahme. Keine ganz gewöhnliche. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, einer ganz besonderen Aus dem FF-Podcast-Episode, für mich jedenfalls, denn heute ist für mich ein ganz besonderer Gast am Start, der sich in der klassischen Aus dem FF-Podcast-Manier, immer wenn wir Gäste haben, gibt es ja eine klassische Podcast-Einleitung, und mein Gast darf sich jetzt in der klassischen Aus dem FF-Podcast-Manier selbst vorstellen. Herzlich willkommen.
Hallo Tim. ich bin Laura Strobel. Und ich bin von Beruf Berufsreiterin, habe mein Hobby zum Beruf gemacht also.
Und um das jetzt, um den Elefant im Raum anzusprechen, wir sind seit 2,5 Jahren ein Paar. Kann man, glaube ich, so sagen. Also meine Freundin ist heute im Podcast zu Gast. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe seit 2,5 Jahren versucht, sie in den Podcast zu zerren. Und zu meiner Verwunderung hat sie sich jetzt breitschlagen lassen. Und ich freue mich darüber sehr. Laura, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF?
Vergangene Woche ist jetzt unfair. Eher die vergangenen Wochen, würde ich sagen. Da hatte ich einen ziemlichen Block an Reitturnieren, sehr wichtigen Turnieren. Und ich würde sagen, Thema, sich immer wieder neu zu fokussieren, oder das Thema, was elementar ist in meinem Beruf, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen in den letzten, würde ich sagen, 2-3 Wochen.
Fokussieren ist das Elementare in deinem Beruf?
Mit eins der Hauptthemen, hauptsächlich natürlich dann Fokus für die Turniere, für die Prüfungen. Und wenn jetzt so wie in meinem Fall ich dann teilweise sehr viele Pferde auf einem Turnier reite hintereinander, gilt es natürlich dann jedes Mal, sich wieder neu zu sammeln, neu zu fokussieren. Und das ist auch ein Prozess, würde ich sagen. Gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber so die letzten 2-3 Wochen waren ganz gut.
Okay, also weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht wie mir vor fast 3 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Und du mir erzählt hast, dass Reiten ein Beruf sein kann, mit dem man auch Geld verdient. Hol uns doch mal ganz vorne ab. Du hast gesagt, du bist Berufsreiterin. Erzähl mal ein bisschen was über die Disziplinen, die du reitest. Also welche Art des Reitens betreibst du und wie war so dein Werdegang bis zu der Reiterin, die du heute bist?
Ich versuche es kurz zu fassen oder kurz zu halten. Also meine Eltern sind den Pferden schon immer sehr verbunden gewesen. Mein Großvater hat schon Pferde gezüchtet und so hatten wir eigentlich im Prinzip schon immer Pferde. Meine Eltern haben auch selber Pferde gezüchtet und ich bin mit Pferden aufgewachsen zu Hause, aber in super kleinen Rahmen. Und ich glaube, ich konnte, bevor ich laufen konnte, konnte ich schon auf dem Pferd sitzen. Und hat sich das dann im Prinzip entwickelt und ich habe dann ganz normal während der Schule immer geritten, so 2-3 Pferde, auch mit Turnieren, aber jetzt nie wirklich, also so richtig versiert, würde ich das sagen. Schon ambitioniert, aber ich war in keinem Jugendnachwuchskader oder Ähnlichem. Und dann nach dem Abi habe ich dann gedacht, naja, andere gehen auf Weltreise. Ich versuche mal das mit den Pferden irgendwie mal ein bisschen außerhalb von meinem bisherigen Horizont zu erweitern. Und habe dann verschiedene Praktika gemacht und bin dann, wann war das denn? Ich glaube, so im halben Jahr nach dem Abi, bei Dorothee Schneider, die war damals schon Olympiasiegerin und ist eine der Top-Reiterinnen, Ausbilderinnen weltweit. Und da habe ich dann wieder ein Praktikum gemacht und sie hatte mich gefragt, ob ich denn nicht auch eine Ausbildung machen möchte. Das ist ja ein ganz normaler Lehrberuf, wie viele andere Berufe auch. Und habe dann 2 Jahre da eine Ausbildung gemacht. Schwerpunkt klassische Reitausbildung nennt man das dann. Also Pferdewirt, Schwerpunkt klassische Reitausbildung. Gibt es noch andere Schwerpunkte, aber meiner war eben das Reiten. Und dann war ich insgesamt 7 Jahre bei ihr und habe mich da, habe glaube ich, sehr viel gearbeitet, sehr viel aber auch gelernt. Und da war irgendwie, dann gab es dann irgendwie so ein, wie nennt man das, Point of No Return. Da war einfach klar, ich will nichts anderes machen und ich kann auch nichts anderes machen. Also das ist einfach, ist für mich unvorstellbar, mich 8 Stunden in ein Büro zu setzen oder also ich muss draußen sein, ich muss irgendwie auch körperlich was machen und natürlich einfach diese große Passion zum Pferd, das ist schon, würde ich sagen, eine Ausnahme oder eine Ausnahmesituation und ein Ausnahmeberuf auch, dass man einfach so eine Leidenschaft zu einem Lebewesen hat. Und jetzt bin ich in Norddeutschland, im Pferdeland und bin da in einem großen Gestüt Vorwerk, hat nichts mit Staubsauger zu tun. Aber es ist ein sehr renommiertes Gestüt und da arbeite ich und bin nebenbei aber noch, mache noch ein bisschen was selbstständig, also selbstständig im Sinne von, ich reite noch andere Pferde, die nicht meiner Chefin gehören. Und würde sagen, vom weniger ambitionierten Turniersport bin ich jetzt schon sehr ambitionierter Turnierreiter geworden. Mit Weltmeisterschaften und Nationenpreis bin ich schon für Deutschland geritten und
Okay, ich möchte jetzt, einfach weil ich schon relativ viel deine Geschichte auch weiß, nochmal an den Zeitpunkt zurückkommen, an dem du Abi gemacht hattest. Und ich weiß von dir, es war nicht immer ganz oben auf deinem Zettel, Reiterin zu werden.
Nee, also... Ich hatte schon mal irgendwie gedacht, Lehramt, irgendwie soziale Arbeit, so in diese Richtung was zu machen. Weil irgendwie dieses Thema mit anderen Menschen oder einfach in einem Beruf zu sein, wo es viel um Empathie und Leidenschaft geht, das wollte ich unbedingt. Wobei jetzt in der Sekunde das einfach, also ja, wie konnte ich das denn nur denken, dass es jemals was für mich wäre? Also ja, nee, das habe ich dann schon relativ zügig auch wieder verworfen.
Aber du hast dann die Praktika gemacht und wusstest dann auch direkt, du willst Reiterin werden?
Nicht unbedingt, aber das hat sich dann einfach so, also ich, man ist dann so in einer ganz eigenen Welt auf einmal. Natürlich liegt es auch daran, ich meine, Arbeitsbeginn, würde ich sagen, zwischen 6 und 6.30 Uhr und man ist einfach den ganzen Tag draußen und Pausen, ja, mal mehr, mal weniger, Frühfeierabend ist eher nicht. Also man ist so schon, wenn man 12, 13 Stunden einfach auf den Füßen reitet, macht alles andere, was da noch anfällt und das ist viel. Und dann ist man einfach ja in seiner Welt und kriegt auch nicht mehr so ganz viel mit von dem, was eigentlich so draußen passiert. Also ich weiß nicht, mit Feiern gehen oder so, weiß ich nicht, 2-mal im Jahr gefühlt, weil wir waren alle dann so K.O. und in der WG und dann war einfach nur schlafen um 8. Aber ich habe mich da eigentlich, also das war einfach keine Option. Ich kann es ja auch ehrlich gesagt gar nicht anders erklären. Also
Also bist du dann so reingerutscht?
Ich bin da irgendwie reingerutscht, aber ja, es war auch nie eine Sekunde da, wo ich dachte, ich will das nicht. Oder ich, klar, ich kann nicht mehr, das auf jeden Fall, aber dass ich das nicht will, stand nie in einer Sekunde irgendwie zur Debatte.
Okay, und jetzt hast du gesagt, irgendwann gab es da so einen Point of No Return, wo du festgestellt hast, du willst entweder nichts mehr anderes machen oder du kannst vielleicht auch nichts mehr anderes machen. War das so ein fixer Zeitpunkt oder eher so ein schleichender Prozess, dass du irgendwann festgestellt hast, hey, so irgendwie, keine Ahnung, ich will auch gar nichts mehr anderes machen. Also gab es mal irgendwie ein Turnier, auf dem du festgestellt hast, ich habe so einen geilen Beruf, jetzt will ich es auf jeden Fall 100% durchziehen oder nee, würdest du das also, halt heute sagen und es kam dann einfach so?
Also das würde ich eher sagen als schleichenden Prozess bezeichnen, aber das Thema ist jetzt so bei mir, also ich kann immer nur von mir sprechen, es geht mir überhaupt gar nicht um diese Momente auf einem Turnier, die einen da, also natürlich wäre es falsch, wenn ich jetzt sage, das bedeutet mir nichts, aber dieser Moment auf einem Turnier, irgendwie wenn man was Wichtiges gewonnen hat oder so, um das geht es mir persönlich primär überhaupt gar nicht oder wo ich auch nicht meine große Freude oder mein, was ich jeden Tag mache, irgendwie rausziehe, sondern es ist eher diese Entwicklung, wenn man einfach die Pferde lange, und ich war, wie gesagt, bei meiner ehemaligen Chefin 7 Jahre lang, das heißt, ich habe natürlich auch viele Pferde lange geritten, lange begleitet und diesen Prozess einfach mit dem Pferd was zu erreichen und den Pferden bei einer Entwicklung körperlich, aber auch eine mentale Entwicklung mitzuerleben, das ist das, was mir einfach unfassbare Freude bringt oder wo ich die Kraft daraus ziehe, das auch zu machen. Und es geht dann nicht darum, dass man eine goldene Schleife irgendwie mal gewinnt oder nicht. Also natürlich ist es dann schön, wenn die Arbeit sich dann auch so in die Außenwelt hin transportiert, aber das hauptsächliche Thema ist eher, dass jeden Tag diesen Prozess mit den Pferden oder mit dem Pferd, das ich über Jahre reite, zu entwickeln oder zu sehen.
Okay, jetzt arbeitest du heute auf einem Gestüt, wir haben schon gehört, das heißt Vorwerk und hat nichts mit den Staubsaugern zu tun.
Genau.
Und was ist da ganz konkret deine Arbeit heute?
Ich komme morgen um 7 und fange an zu reiten.
Also ist dein Job ganz konkret das Reiten?
Genau.
Also es ist nicht irgendwie so, dass du Stall mistest und...
Nee, also das mache ich nicht mehr. Ich habe einfach super viele Pferde auf meiner Pferdeliste die würde ich dann gar nicht alle schaffen, wenn ich jetzt noch andere Sachen mache. Natürlich, wenn Mitarbeiter krank sind oder mal eine stressige Phase ist, natürlich helfe ich auch mit, so ist es nicht. Aber hauptsächlich ist mein Job, die Pferde zu reiten, genau.
Und besser zu machen.
Und ja, besser zu machen, also im Sinne von auszubilden. Also ich tue mir immer schwer, ich meine, du hast es jetzt auch schon ein bisschen gelernt, Begrifflichkeiten im Reitsport.
Ja, aber ich muss ja jetzt die Rolle eines nichtwissenden Moderators einnehmen, der vielleicht auch mal Fragen stellt, die ihr eigentlich schon mal gehört habt.
Ja, verstehe ich. Es geht gar nicht um besser, sondern es ist ja im Prinzip, ist auch übrigens ein ganz tiefes Thema, wo wir da reinstoßen. Ich meine, das ist ja, also weiß ich nicht, ob es allen bekannt ist, aber vielen bekannt, dass natürlich der Reitsport sehr kritisiert wird im Moment. Und das sind natürlich solche Sätze wie besser machen. Also ich meine, die Pferde, die wollen oder die müssen nicht besser gemacht werden. Also darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es ist einfach vergleichbar vielleicht mit einem Kind, was in die Schule kommt, eingeschult wird und dann auf eine weiterführende Schule und dann auf eine Universität geht. Vielleicht kann man das so besser formulieren. Und ich bin im Prinzip der Mensch, der ihm das zeigt und beibringt. Und geht immer einher zwischen körperlicher Entwicklung. Also natürlich, wir machen mit den Pferden ja auch Krafttraining oder wir machen mit den Pferden auch Konditionstraining, um den Körper so weitgehend zu stärken, dass der im Prinzip diese Lektionen, die ja natürliche Lektionen sind, ich verzettel mich schon wieder in den Details.
Nee, ist gut, ich werde dich schon unterbrechen, wenn es zu nerdig wird.
Okay, danke. dass die absolvieren können in einer Leichtigkeit. Und wie gesagt, da geht der Körper und der Geist, wie bei uns Menschen, glaube ich, auch einher. Also die müssen selbstbewusst werden. Es gibt Pferde, die sind von Natur aus eher schüchtern. Also diese Facetten sind genauso reich wie bei uns. So ist es auch bei den Pferden, verschiedene Charaktere. Und ich muss im Prinzip rausfinden, was habe ich da für ein Typ Pferd? Und wie kriege ich das hin, dass er sich wohlfühlt und stärker wird und mir vertraut und sich selbst auch viel zutraut? Weil nachher, um das geht es ja nachher, dass ein Lebewesen mit, sage ich mal, zwischen 600 und 700 Kilo mit den feinsten Hilfen von mir das in einer Leichtigkeit und in einer Natürlichkeit auch absolviert. Und das ist mein großer Anspruch und da gehört sehr viel dazu. Da geht es nicht nur darum, dass ich sag mal, fünfmal die Woche oder viermal die Woche für 40 Minuten auf dem Pferd sitze. Das ist ein riesiges Konzept, was dahinter steht und da braucht man sehr viele Menschen dafür, dass es den Pferden so gut geht. Mhm.
Jetzt gibt es ja aber trotzdem Pferde, mit denen gehst du auf bedeutendere Turniere, / das sind vielleicht deine Pferde, die diese Fähigkeiten aktuell besser ausgeprägt haben oder sich besser präsentieren können, um jetzt mal diesen Begriff besser machen oder besser zu sein und zu umschiffen. Also kurzum, eigentlich zurückzukommen auf die Frage, wie läuft deine Saison bisher, was erreichst du mit deinen Spitzenpferden aktuell, wo trifft man dich so an, in welchen Sphären bewegst du dich? Und vielleicht übersetzt auf, okay, wir reiten Nationenpreis, was bedeutet das?
Natürlich, ich habe so im Schnitt reite ich zwischen 10 und 13 Pferden am Tag. Da ist dann von jung bis das älteste Pferd, das ich reite, auch so mit eines der erfolgreichsten Pferde, ist der ist 14. Und natürlich die Jungpferde, die gehen noch keine beziehungsweise ganz wenige irgendwo ländliche, unbedeutende Turniere, um reinzuschnuppern. Und jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen war ich mit einem 7-Jährigen auf der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde. Also ich bin übrigens Dressurreiterin, so, haben wir noch nicht gesagt. Mhm. Der jungen Dressurpferde in Pferden waren wir im Finale auf Platz 7. Und das zum Beispiel war ein riesiger Höhepunkt jetzt der bisherigen Saison. Also dieses Pferd reite ich, seit er 3 Jahre alt ist. Und natürlich diese Entwicklung zu sehen, das ist halt, also der Weg bis dahin ist schon eigentlich das Größte. Und natürlich dann auf so einer Veranstaltung, in so einer Kulisse, dann so eine Leistung abzuliefern und auch zu merken, dass das Pferd wirklich auch noch am Sonntag alles gibt und sich da und einfach Bock drauf hat, sich zu präsentieren und diese 6 Minuten mit mir da irgendwie zu absolvieren, das ist Highlight gewesen. Eins der Highlights, ja.
Also ab 3 sagst du, reitest du das Pferd, das ist auch das Alter, in dem man anfängt, die Pferde zu reiten.
Genau, also die werden dann, also je nachdem, also das auch wieder komplett individuell bei uns, wenn ein Pferd noch super in der Entwicklung steht, also wenn man einfach sieht, das Pferd ist körperlich noch nicht bereit, einen Reiter zu tragen, dann werden die teilweise aber auch erst mit Ende 4 angeritten. So, und dieses Pferd jetzt, der ist super frühreifes Pferd, ich sag immer, der hat so ein kleiner Duracell-Hase ist das, also der enorm lernwillig und hat Bock da drauf und deswegen ist der ein bisschen früher angeritten worden und natürlich Hengste, also der ist noch Hengst, das heißt, da ist es sowieso, die haben sehr viel Power und sehr viel Energie und ja, deswegen war es für ihn kein Problem.
Okay. Jetzt haben wir von dieser Saison gesprochen, steht diese Saison noch ein weiteres Highlight an?
Auf jeden Fall. Ich hatte, das war eins, würde ich sagen, nicht nur Saisonziel, sondern fast schon, Lebensziel wäre jetzt vielleicht hochgegriffen, aber so irgendwas dazwischen. Im Mai in München auf dem internationalen Turnier konnte ich mich auch einem Pferd, was ich schon seit 4 Jahren reite, zum Nürnberger Burgpokal, so nennt man diese Serie, qualifizieren. Das ist im Prinzip die prestigereichste Serie, die es weltweit für 7- bis 9-jährige Dressurpferde gibt. Und da ist das Finale kurz vor Weihnachten, ich glaube 3 Tage vor Heiligabend oder so, in der Frankfurter Festhalle. Und das ist de facto jetzt also das High-End-Saisonziel, um da gut abzuschneiden.
Sehr gut. Und wenn du sagst, so in, also diese Turniere finden in Deutschland statt, dann kann man vielleicht noch einen Satz dazu verlieren, dass Deutschland ja schon eines der weltweit führenden Reitsportnationen ist.
Oder? Absolut, das ist, also würde ich sagen, das führen oder die führende Nation. Natürlich sind unsere Nachbarn in Dänemark und Holland auch, was Reiter anbelangt, sehr gut. Natürlich aber die Pferdezucht, also diese über Jahrhunderte ist natürlich einfach Deutschland da Vorreiter und dementsprechend gibt es natürlich auch sehr gute Pferde hier. Die Szene ist halt super groß, so groß wie nirgends auf der Welt. Ja.
Okay, also jetzt haben wir von deinen Saisonzielen gesprochen, von dem, was du schon erreichen konntest diese Saison und was du noch erreichen möchtest, beziehungsweise ja, dein Saison-Highlight. Gibt es so das große Ziel und die große Vision in der Karriere einer Laura Strobel?
Also grundsätzlich tue ich mir immer schwer mit diesem Thema Think Big. Das ist ja immer nicht so meins, ich übe da ja dran, aber... Grundsätzlich bin ich eher ein Mensch, der das in kleineren Steps versucht zu erreichen. Natürlich für jeden Sportler, und das wäre auch gelogen, wenn man das nicht so sagt, sind natürlich solche Themen wie Olympische Spiele oder auch eine Europameisterschaft. Wenn man da ist für Deutschland, wie gesagt, wo halt einfach die Qualitätsdichte sehr, sehr hoch ist an sehr guten Reitern und Pferden, wenn man das dahin schafft, das ist schon das Größte. Und natürlich schwebt das irgendwo mit. Wann? Keine Ahnung. Reiten kann man ja, bis man sehr alt ist. Also ich habe noch ein paar Jahre und vor allem, ich muss auch noch ein paar Jahre üben. Das ist ja das Krasse einfach an diesem Sport. Ja, es fängt erst jetzt an.
Okay, wir halten den Gedanken fest, dass du sagst, man kann lange reiten, weil das ist noch eine Frage, die ich dir gleich ganz gerne stellen möchte. Mhm. Ich möchte aber das Ganze nochmal aufdröseln, weil ich selber weiß, wie verwirrend das für mich war, als ich das erste Mal gehört habe mit Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Und du kommst jetzt eigentlich gerade von der Weltmeisterschaft und sagst aber, das Größte für dich wäre eigentlich die Teilnahme an der Europameisterschaft. Vielleicht kannst du das nochmal ganz schnell auflösen und erklären.
Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt von der Weltmeisterschaft komme, von vor 2 Wochen, da ging es um die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde, da gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft für 5- bis 7-jährige Dressurpferde und da vertritt dann im Prinzip jedes Land, also gut, jedes ist übertrieben, aber es sind schon sehr viele verschiedene Länder, die einfach ihre besten Pferde schicken mit ihren besten Reitern, also immer als Paar logischerweise da werden die Nationen vertreten und da gibt es dann einfach einen Weltmeister und einen Vizeweltmeister und einen Bronzemedaillengewinner. Aber diese eigentliche, bei den Senioren, ich weiß nicht, ob ich es sonst formulieren sollte, im Seniorensport, genau, gibt es erstmal die deutsche Meisterschaft, so. Dann gibt es die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft. Die Europameisterschaft ist alle 2 Jahre, Weltmeisterschaft alle 4 und Olympiade ja sowieso bekannt.
Und da geht es aber um die Nation des Reiters, weil auf der Weltmeisterschaft der jungen Pferde geht es um die Nation des Pferdes. Ey, Leute, genau. Ich sag euch, ich saß da und dachte so, hä, die Reiterin kennst du doch, du weißt, die ist Deutsche und dann läuft die mit dem Pferd ein, das aber aus Schweden kommt und plötzlich hängt da überall die schwedische Fahne und die schwedischen Fans rasten aus, weil dieses Pferd ein schwedisches ist, die Reiterin aber eine Deutsche.
Genau. Also im Prinzip, wenn es nachher an die Senioren-Championate geht, da ist nachher die Abstammung des Pferdes völlig egal. Da geht es dann nur um den Reiter.
Aber man muss schon zugeben, ein bisschen verwirrend ist es schon.
Naja, vielleicht ein bisschen.
Ja. Also ziemlich verwirrend, aber ich arbeite mich rein. Zurück zum Thema, wie lange kann man eigentlich reiten, beziehungsweise ja, ganz klassisch gefragt, reitet man dann bis zur Rente oder wie ist es im Reitsport? Und hast du, also mein Fußballer, das bist du bis Mitte 30, jetzt bist du bald Mitte 30.
Naja.
Also hättest du quasi als Fußballerin nicht mehr lange, als Reiterin schon. Wie lange kann man reiten und gibt es dann noch einen Plan für nach der Karriere?
Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, es fängt erst jetzt an. Also ich glaube, wenn man mit 30, oder okay, 32 behaupten...
Mitte 30 quasi.
Genau, Mitte 30. Behaupten würde, man wüsste, wie Reiten funktioniert, der lügt, also ist meine Meinung. Natürlich befinde ich mich schon auf einem Niveau, das, glaube ich, ganz gut ist. Aber man lernt in diesem Beruf nie aus. Und es gibt genügend Beispiele, die mit Ende 50 oder teilweise auch weit über 60 noch reiten. Ich glaube, da ist auch jeder Körper nachher individuell, ob ich das körperlich auch einfach noch kann. Und ich hoffe, dass ich es noch ein bisschen durchhalte, weil nachher ist es einfach eine Sportart, die maximal aus Erfahrung oder von Erfahrung lebt. Und deswegen kann man auch nie genügend Pferde reiten, weil durch dieses verschiedene, oder ja, erweitert man einfach sein Repertoire und wird dadurch besser. Also ja, ich möchte noch ein bisschen.
Ich will betonen und versprechen, dass wir uns im Vorfeld kaum abgestimmt haben. Also du hast ein Briefing bekommen, wie jeder andere auch. Wie jede andere oder jeder andere auch. Du spielst mir auch die Bälle ganz gut zu, weil meine nächste Frage eigentlich gewesen wäre, und du sagst, mal gucken, wie lange ich das noch machen kann, wie fordernd eigentlich das Reiten überhaupt ist. Weil als ich dich kennengelernt habe, weiß ich, da musstest du hart dafür kämpfen, dass ich quasi sage, ich gehe noch zum Sport. Du aber gerade vom Reiten kamst, und ich gesagt habe, gehen wir jetzt zum Sport, weil ich ja gedacht habe, du sitzt den ganzen Tag nur auf dem Pferd. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was über die körperliche Belastung des Reitsports und dann kommen wir später sicherlich auch nochmal auf die mentale Komponente zu sprechen.
Naja, per se bin ich keine Reiterin, die aus der Kraft heraus reitet. Also ich ziehe weder am Zügel und habe dann Oberarme wie Popeye, also kannst du ja bestätigen.
Du isst auch nicht viel Spinat.
Genau. Oder drücke ich mit meinen Beinen so doll zu. Das ist natürlich... Das ist nicht so wie eine Kraftsportart, aber es ist natürlich, Reiten fordert ja unfassbar viel Körperspannung. Also gerade meine Körpermitte, diese ganz kleinen Ausweichbewegungen bzw. Stabilitätsthemen, die man einfach hat, die sind unfassbar auf Dauer. Also ich rede ja von, wie gesagt, zwischen 10 und 13, 14 Pferden. Weiß ich nicht, wie viele Stunden da insgesamt man dann auf dem Pferd sitzt, 7. Halb, ich weiß es nicht, ist natürlich einfach dadurch eine dauerhafte Anspannung oder Beanspruchung. Und somit ist es natürlich ein körperlicher Job. Plus alles, was man irgendwie monoton und viel macht, ist nie gesund. Also ja, das ist einfach dann ein Ticken zu viel. Und gerade Thema Rücken, Bandscheibe, das sind schon so Hauptthemen, die die Reiter einfach haben.
Die Frage wäre eigentlich an anderer Stelle laut Leitfaden gekommen, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut. Was machst du dagegen? Also machst du Ausgleichssport oder sagst du, mir reicht das Reiten?
So lange mache ich das tatsächlich nicht. Also ja, ich mache was dafür oder mache was dagegen, wie auch immer man es drehen möchte. Aber es ist de facto schon so, also ich versuche das mit einem Krafttraining halbwegs seriös zu betreiben und auch ein bisschen laufen gehen. Natürlich ist da jetzt keinerlei Ambition dahinter. Also wie sagst du, Gesundheitssport? Da geht es eher um Gesundheitssport, die anderen Muskelthemen anzusprechen, beziehungsweise natürlich auch noch stärker gerade untere Rücken, Bauchmuskeln kann man ja in dem Fall jetzt nie stark genug sein. Plus die Muskeln ansprechen, die ich gar nicht benutze oder ganz, ganz wenig benutze, dass ich da versuche, ein bisschen ranzugehen. Und ich merke auch, also ich mache das jetzt vielleicht seit drei Jahren, merke ich de facto einen Unterschied. Also ich merke es aber auch im Positiven, also nicht, also ich meine, ich hatte nie jetzt starke irgendwie Beschwerden, aber ich merke es aber auch, dass ich einfach einen besseren Zugriff noch auf meinem Körper auf dem Pferd habe, wenn ich, sei es auch nur irgendwie irgendwelche Mobility-Sachen mache, habe ich ein anderes Körpergefühl gekriegt.
Gut, am Ende ist es auch deine Berufsunfähigkeitsversicherung, ne? Weil wenn du irgendwann halt...
Absolut, mein Körper ist mein Kapital. Ja. Also das ist, ich muss schon zusehen, dass der in Gang bleibt.
Also wie oft schaffst du es im Schnitt?
Jetzt kann ich ja nicht mehr lügen.
Konntest du noch nie.
Also ich würde behaupten, wenn ich jetzt keine 4 Wochen Blocks an Turnieren habe, schaffe ich schon 3-mal in der Woche ins Gym zu gehen. Mhm. So. Mit den Turnieren ist es natürlich dann, wird es ein bisschen weniger. Aber ja, es ist auch ein bisschen einfach phasenabhängig, wenn ich natürlich nach Hause komme und ich bin platt in den Knie, weil es 35 Grad im Schatten hat. Und oder im Winter bei minus 10 den ganzen Tag draußen zu sein, das zieht einfach unfassbar Energie. Und dann wege ich schon ab, muss das jetzt sein oder tut es das auch morgen noch? Ja, weil Übertraining oder mich so kaputt zu machen, da habe ich auch nichts von.
Wie erholst du dich und wie schaltest du ab?
Schlafen.
Also wie regenerierst du? Schlafen.
Schlafen. Ja. Essen und schlafen.
Was machst du sonst noch so, wenn du sagst Mobility? Was?
Ja, ich gehe eigentlich relativ regelmäßig zum Physiotherapeuten oder zur Massage. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, bin ich sehr dankbar für meinen Körper.
Gibt es da jetzt nichts, was im Reitsport irgendwie krass verbreitet ist? Ich meine, ihr seid ja eine sehr enge Community und da spricht sich ja irgendwie ein Regenerationstool relativ schnell rum. Also gibt es was, was die Reitsport-Influencer irgendwie propagieren? Also
ich folge wenigen Reitsport-Influencern tatsächlich, aber nee, das ist schon ein bisschen totes Thema noch bei uns. Also sowohl Thema Ernährung als auch Thema Sport oder ähnlichen Sachen. Ich kann ja jegliche Nahrungsergänzungsmittel für mein Pferd aufführen. Oder den Ernährungsplan, Futterplan für mein Pferd. Ja, bei mir sieht es dann schon eher anders aus. Und das ist tatsächlich...
Kommen wir ja gleich noch drauf.
Genau, aber das ist in dieser Branche ja, einfach tot.
Aber warum?
Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich so, okay, wenn du Berufssportlerin bist, dann ist es so eine Bande von, keine Ahnung, ich habe so gedacht, ich treffe auf einigermaßen like-minded people, so auf Leute, die sich ausgewogen ernähren, viel schlafen, ja, aber keine Ahnung, so krass auf Gesundheit achten. Und was ich dann halt so, sage ich mal, in der Reiterbubble vorgefunden habe, sind eigentlich Menschen, die für ihre Pferde alles tun würden, wie du ja schon sagtest, du kannst dir jedes Nahrungsergänzungsmittel deines Pferdes im Schlaf aufsagen und den Futterplan für die nächsten 4 Wochen. Aber dann bist du mal auf so einer Reitsportveranstaltung und denkst so, krass, ey, die machen für ihre Tiere alles, aber sich um sich selber kümmern, zero.
Nee, absolut. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, woran das liegt. Ob das menschlich ist, ich weiß es nicht.
Weil am Geld liegt es ja nicht.
Nee, am Geld würde ich sagen, liegt es nicht. Absolut nicht. Ich meine, da steckt ja viel Geld in der Branche. Und ja, es wird, wie gesagt, alles für die Pferde getan. Ich weiß nicht, ob bei vielen Leuten auch einfach der Faktor des Reiters unterschätzt wird. Keine Ahnung.
Weil einerseits sagst du ja, und das sehe ich mittlerweile ja auch so, ihr macht da ja Hochleistungssport auf dem Pferd.
Ich meine, dieser Spruch ist, man ist immer nur so gut wie sein bestes Pferd. Also weißt du, man hat natürlich...
Ja, aber umgekehrt ist das beste Pferd ja auch nur so stark wie sein Reiter.
Auch, 100%.
Ja. Und ich war damals so erschrocken, so der Grad der Professionalisierung auf den Turnieren ist ja extrem hoch. Also das ist ja alles durchgeplant und durchorganisiert bis ins letzte Detail.
Natürlich.
Aber... Schau, wir gucken zusammen die Tour de France-Doku und du siehst, was da alles mit dabei ist. Von Masseuren über Ernährungsberater, über Köche, keine Ahnung.
Kann man nicht vergleichen.
Und dann kommst du auf so ein Turnier und du siehst die weltbeste Reiterin mit einer Currywurst-Pommes rumlaufen.
Ja.
Und vielleicht noch irgendwie eine Zigarette im Mund und abends 3 Flaschen Sekt.
Ja, kann passieren.
echt krass. Also,
ja, ich habe das schon die ganze Zeit gesagt, du kannst da mal ein Business starten,
ja, willst ja nicht. Aber also siehst du da eine Entwicklung oder denkst du so, da ist nein, gar keine Erkenntnis?
Nein, es gibt ja schon ein, zwei sehr erfolgreiche Reiterinnen, Reiter, die, die das Thema auch, also Sport oder Ausgleichssport, sei fit für dein Pferd und so weiter, so ein bisschen vorantreiben, aber auch mit Ernährung da zumindest mal irgendwie mal mitteilen, dass das auch ein Punkt ist. Ich denke, das wird schon kommen. Ja, mein vielleicht ist auch die Szene einfach ein bisschen verstaubt, auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, jeder ist da auch so ein bisschen, also ich versuche es anders zu machen und es gibt bestimmt einige, die es versuchen anders zu machen, aber natürlich ein Know-how ist dahinter einfach keins. Also wusste ich ja vorher auch nicht, bevor ich mich getroffen habe.
Ja gut, ich meine, in der Regel holt man sich dann halt externes Know-how so.
Genau, aber wie jeder für sich persönlich, ja, also klar. In dem Fall im Moment.
Ja, wahrscheinlich muss dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie im Radsport mal ein Team oder ein Reiter halt wirklich anfangen, so voranzugehen. Also wir brauchen einen Influencer, einen Reitinfluencer, der halt sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wenn ich auf ein Turnier gehe, habe ich einen Physio mit dabei, habe ich einen Koch-Ernährungsberater mit dabei, dann nehme ich meine eigene Matratze mit, was die Tour de France Radsportteams übrigens auch machen, weil ihr schlaft ja immer in Hotels.
Ja.
So, und ich weiß ja von dir auch, wie wichtig dir eigentlich eine gute Matratze ist. Ja. So, wenn die zu weich ist, hast du Rückenschmerzen.
Also ich weiß, ich meine, dass in der Jugendförderung, dass die da schon viel mehr, also ich war ja in keiner, deswegen weiß ich auch nicht, wie es damals zu meiner Zeit gewesen ist, aber da sind die schon so ein bisschen hinterher, dass dann die Kinder auch Zugang oder überhaupt mal aufgeklärt werden bezüglich dem Essen und auch bezüglich also Sport. Oder auch mentaler Gesundheit. Also da weiß ich schon, da wird schon in diese Richtung ein bisschen was gemacht. Aber ja.
Weil auf der anderen Seite ist ja Körpergewicht schon, spielt ja schon auch eine Rolle im Reitsport.
Ja, also ich würde sagen, jein. Natürlich jetzt in meinem Fall Dressurreiten geht es natürlich viel um Ästhetik. Und natürlich ist es immer schöner, wenn eine schlanke Person auf dem Pferd sitzt und mit Sicherheit, also da werden wahrscheinlich 30, 40 Kilo sich nicht ausmachen. Irgendwann wird es natürlich, wenn die Person zu schwer ist, aber das gibt es im Leistungssport eigentlich nicht, das ist eher dann im Freizeitbereich. Wenn die Person dann zu schwer ist, wird es auch einfach unangenehm fürs Pferd, logisch, also dann muss man auch kein Profi für sein. Natürlich jetzt beim Springreiten oder bei der Vielseitigkeit, wo es um Fehler und Zeit geht, da sind die Jungs und Mädels schon richtig
dünn. Und im Rennsport.
Und im Rennsport sowieso. Das ist ja nochmal was ganz, also da sind die richtig schmal.
Ja.
Das ist natürlich so. Jetzt in meinem Fall geht es dann wirklich um Ästhetik.
Und um Leistungsfähigkeit.
Und um Leistungsfähigkeit, genau. Ja.
Jetzt sind wir an Ernährungspodcast, beziehungsweise an der Schnittstelle von Fitness, Gesundheit und Ernährung. Und ich frage jetzt mal ganz vorsichtig nach deiner Ernährung bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben. Also gut, ich möchte am Anfang betonen, das war nie mein vorderstes Ziel, deine Ernährung umzustellen. Ja. Also das eine kam halt mit dem anderen so ein bisschen, würde ich sagen.
Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, klar, was soll ich dazu sagen? Ich hatte halt einfach original keine Ahnung, was überhaupt, natürlich kann man Google benutzen und habe ich auch Google benutzt mit Kalorien und weiß ich nicht was, weil natürlich will man irgendwie sein Gewicht irgendwie halten oder wenn es geht, so typisch Frau, 2-3 Kilo noch verlieren wollen, aber frei nach dem Motto, naja, dann isst man halt nichts. Weil so. Also ich habe grundsätzlich morgens gegessen und abends gegessen und sonst einfach nichts. Weil ich der Meinung war, naja, wenn man nichts isst, dann kann man auch nicht zunehmen. Aber ich habe mich jetzt nie ultra schlecht ernährt. Also das kann man, das kannst du mir nicht vorwerfen. Ich habe halt einfach nur
Ich werfe gar nichts vor, ich wollte es einfach nur fragen.
Ohne Plan, genau, es war einfach ohne Plan und meinem Körper hat, glaube ich, jegliche Bausteine gefehlt. So, ich habe nie viel Fleisch gegessen, jetzt esse ich, würde ich sagen, 99% keins mehr, aber auch früher habe ich nie viel Fleisch gegessen, aber so ganz ohne Protein ist halt dann auch nichts.
Gab es da Standardgerichte?
Salat und Brot.
Also ja. Abend war immer Salat und Brot?
Ja. Oder irgendwie irgendwelches gedünstetes Gemüse und so ein Kram. Ja.
Wie sah dein Frühstück aus? Du hast damals auch schon früh gefrühstückt, oder?
Ja, schon immer. Also ich bin Mensch, ich muss, wenn ich aufstehe, dann sofort essen. Also ich kann, also klar, gehen tut's auch, aber in der Regel esse ich immer vor der Arbeit was. Nee, dann habe ich halt einfach irgendwie Frischkäse, Käse, Tomaten und los ging's.
Brote?
Brot, ja. Okay.
Also morgens Brot, abends Brot?
Ja, vielleicht haben wir mal Nudeln gegessen abends so, aber ich meine gut, diesen Salatspleen, den habe ich heute noch, aber damals war halt dann außenrum nicht mehr ganz so viel, ja.
Was hast du dann anders gemacht, als wir uns kennengelernt haben? Was ist anders geworden in deiner Ernährung?
Naja, erstmal ist es anders, dass ich dreimal am Tag esse. Weil ich ja eigentlich der felsenfesten Meinung war, wenn man dreimal isst, dann nimmt man ja auch zu.
Also drei Hauptmahlzeiten.
Ja, genau. Morgens, mittags, abends. Wobei mein Mittagessen, weiß ich, kann man noch optimieren. Das sollte nicht während dem Autofahren stattfinden. Aber gut, Zeit ist Geld oder so. genau.
Wer früher anfängt, ist schneller fertig.
Und ich bin da, ich finde dann auch keine Ruhe. Ich muss einfach dann weitermachen. Und ja, dann wird es im Auto gegessen. Und ansonsten esse ich morgens Haferflocken, Quark, Früchte. Genau, aber ich esse gefühlt die fünffache Menge allein an dem Volumen. Und erstaunlicherweise habe ich nicht zugenommen. Hätte ich ja niemals gedacht. Ja, nee, gar nicht.
Na, ich fand es ja krass, dass du überhaupt arbeiten konntest mit nur zwei Mahlzeiten am Tag. Mhm. So, war das so, dass du keinen Hunger hattest oder hast du den Hunger aktiv einfach ignoriert oder unterdrückt?
Nee, ich
oder
hatte
ihn
schon
mit Kaffee.
Ich habe schon viel, also sehr viel Kaffee getrunken. Ich trinke auch deutlich weniger Kaffee. Also ich habe schon sehr viel Kaffee getrunken.
Ja, halt aber wahrscheinlich einfach, weil du nicht mehr so viel, sage ich mal, Ersatz brauchst. Also das war ja dann auch Mahlzeitenersatz.
Ja.
Und du hast dich mit Koffein halt gepusht.
Voll. Und ich hatte dann schon immer mal so ein Hungergefühl, aber das war dann auch mal irgendwann wieder weg. Also das, ich meine, ich habe mich jetzt nie so gequält. Wenn es nicht ging, dann habe ich schon irgendwas gegessen. So ist es nicht, aber man gewöhnt sich ja auch daran. Also ich habe mich aber daran gewöhnt über Jahre, dass ich mittags nichts hatte oder mittags nur irgendwie, weiß ich nicht, Cappuccino und so Kram.
Und heute? Also
heute habe ich richtig Hunger. Und wenn ich einfach, ich sag mal, zwischen 1 und 3 nicht Mittag esse, dann wird es schwierig.
Aber mich interessiert so, wenn du sagst, du hast nicht zugenommen, wenn du jetzt eine zusätzliche Mahlzeit integrierst, warst du dann da, also diese zwei Mahlzeiten und du hast ja jetzt nicht weniger Aktivität. Du machst vielleicht ein bisschen mehr Sport heute, aber du hast ja im Prinzip auf dem Pferd nicht mehr Aktivität als früher.
Nö.
So, aber früher warst du jetzt auch nicht krass dünn, oder?
Nee, ich würde sagen, keine Ahnung, ich wiege mich jetzt nicht so oft, aber vielleicht war ich sogar 1-2 Kilo schwerer als jetzt, ja. Auf jeden Fall. Ich habe, gut, zum Thema Snacken, ich habe bestimmt, ich meine, das kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, aber hier mal noch ein Riegel und da mal noch Schokolade, auf jeden Fall. Oder.
Aber das verbietest du dir ja heute auch nicht.
Verbiete ich mir heute auch nicht. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum ich jetzt dadurch jetzt nicht wahnsinnig mehr zugenommen habe, außer dass es halt in 80% der Fälle, würde ich behaupten, einfach gesunde Sachen sind oder ausgewogen vollwertige Sachen.
Ja, und weil du es halt auch einfach verbrauchst.
Also, ja, das sowieso. Ja.
Ich weiß ja, dass du dass du eine Fitnessuhr trägst, eine Garmin, so, die sagt ja einigermaßen genau, so wie viel Kalorien du am Tag irgendwie verbrennst. Das liegt bei?
Ja, so irgendwas zwischen 3.000 und 3.500.
Ja, bei wie vielen Schritten so am Tag?
Ja, gut.
Ja, ist ja Grundaktivität.
20 bis 25. So.
Also schau, das lag ja dann nicht daran, dass du die Aktivität nicht hattest, sondern du hast halt nicht abgenommen, weil dein Körper gemerkt hat, hey, scheiße, da kommt nur zweimal am Tag Energie. So, dann halte ich die Energie am besten bei mir, also die Energie, die da noch verfügbar ist, weil ansonsten wird es echt gefährlich. Und jetzt hast du halt quasi, jetzt isst du nach deinem Verbrauch. Also eigentlich das, was du gibst deinem Körper das, was er benötigt, um leistungsfähig zu sein. Und deshalb nimmst du auch nicht zu. Du nimmst vielleicht mal zu, wenn du ein bisschen über die Stränge schlägst.
Ja.
Aber das reguliert sich ja dann auch relativ schnell wieder.
Das ist so.
Ohne, dass du jetzt krasse Crash-Diäten
hast. Nein, habe ich noch nie gemacht. Also da bin ich auch nicht. Aber da bin ich auch nicht der Mensch oder der Typ dafür. Also so schlimm ist es dann halt auch nicht, denke ich mir immer.
Also du hast gesagt, du hast jetzt auf jeden Fall Hunger am Mittag.
Mhm.
Das ist eine Veränderung. Was gibt's noch? Also was hast du an dir bemerkt? So Thema Energie, Leistungsfähigkeit?
Ja, also ich würde sagen, so dieses krasse Mittagstief manchmal, aber grundsätzlich komme ich eigentlich ganz gut durch. Also klar, ich bin abends müde, ja, aber ich habe jetzt eigentlich nachmittags selten bis eigentlich kein Hänger drin. Und nee, ansonsten fühle ich mich gut, also absolut.
Gab es so Mahlzeiten oder, ja, also es gab ja auch mal Wochen, wo du von mir Ernährungspläne haben wolltest. Habe ich zwar auch gemacht, aber ich war ja nie ein Freund von Ernährungsplänen, von strikten. Aber gibt es was, das dir bis heute irgendwie weiterhilft? So eine Mahlzeit, eine Hauptmahlzeit, wo du sagst, okay, die geht immer und die kann ich mir auch schnell besorgen oder zusammen manchen?
Ja, All-Time-Favorite Hummus, Kohlrabi und Maiswaffeln und Salat.
Ja, der Salat am Abend.
Auf jeden Fall.
Der darf nie fehlen.
Ja, ist ein Essen, was in 5 Minuten fertig ist.
Was machst du unterwegs? Also wenn du sagst, du musst schnell irgendwie was besorgen?
Ich liebe ja diesen Grießpudding, Pudding, Grießpudding von jeglichen Herstellern. Und da irgendwie noch Früchte dazu oder so, das geht eigentlich immer. Oder gut, manche mögen das ja gar nicht. Ich habe mich auch dran gewöhnt, aber nur den mit dem Edelschimmel, harzer Roller mit Edelschimmel und noch ein Brötchen Tomatenmark ist auch mein bester Freund geworden.
Also würdest du heute schon sagen, du denkst Ernährung viel mehr in Komponenten, also nach Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Protein,
absolut.
Fett?
Absolut. Also absolut, aber das fühlt sich halt für mich nicht und das ist halt das, was ich, oder wo ich halt auch überzeugt von bin, dass das auch langfristig oder ein Leben lang erhalten bleiben kann, das fühlt sich natürlich für mich an. Also ich muss mich dazu nicht mehr irgendwie zwingen oder klar, ich liebe Kinderriegel, ich liebe Kinder-Country, absolut. Ich kaufe mir das auch, aber ich habe auch schon gar nicht mehr so viel Bock darauf, obwohl ich mir das nie verboten habe oder gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Aber das ist halt so eine Natürlichkeit in der Ernährungsweise. Ich habe kein Verlangen nach Fleisch. Also ich würde jetzt und hier behaupten, so ganz vegan ist, glaube ich, nicht meins. Aber ich habe einfach darauf keinen Verlangen mehr. Und dann fühlt sich das natürlich an, kein Fleisch zu essen. Hm. Und so ist es mit den anderen Themen ja auch. Ich gucke schon, also was heißt gucken, das ist automatisch mittlerweile. Dass, wenn ich weiß, okay, da ich brauche Protein, also weiß ich, was Protein hat, also kaufe ich das.
Aber das hast du nicht gemacht früher so?
Ja, auf gar keinen Fall.
Also da hast du halt gegessen, was geschmeckt hat.
Ich habe einfach gegessen, was geschmeckt hat. So. Okay. Und halt irgendwie ein belegtes Brötchen ist dann Essen.
Ja.
So.
Du bist jetzt aber noch nicht so weit, deine Ernährung zu checken, oder? Also
nee.
Kalorien aufzuschreiben.
Nee. Das ist mir, nee.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so. ich glaube, was ich noch ergänzen würde zu dem Thema so Süßigkeiten und so, ich glaube, wenn du halt deinem Körper ausreichend Nährstoffe gibst, also vorwiegend jetzt mal die Makronährstoffe benannt, dann hast du natürlich diese Energietiefs nicht, die dich dazu verleiten, zu Süßigkeiten Schublade zu gehen und da was rauszunehmen und dann natürlich dieses immer und immer fortwährende Energie hoch, Energie tief, was du halt hast, wenn du auf diese kurzkettigen Zucker gehst, die dir dann halt auch ganz kurz Energie geben, aber die dich dann halt wieder in so ein Low schießen, sodass du dann halt irgendwann wieder dahin sagst, ich habe vielleicht auch ein Mittagstief.
Ja, das kann schon sein, aber frei nach dem Motto, wenn ich es nicht habe, esse ich es auch nicht. Also ich, es sind ja auch einfach ganz stumpfe, einfache Mittel jetzt bei mir gewesen, dass ich einfach sage, ich kaufe es mir einfach nicht ein.
Und gut, als ich dich kennengelernt habe, war auf jeden Fall abends immer noch das Brot mit Honig dein Guilty Pleasure.
Ja, genau. So, und die Phasen habe ich aber, also ich finde es aber auch nicht schlimm, also ich weiß, die wird bestimmt mal wieder kommen, die Honigbrot-Phase, aber, und dann ist es halt okay und ich weiß ja auch, irgendwann hört es hier wieder auf, das ist dann halt irgendwie so, aber zum Beispiel, was ich ja mache, ist vor, bevor ich aufs Pferd sitze, vor einem wichtigen Turnier, dann gibt es einmal eine Ladung Süßigkeit.
Mhm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Okay.
Auf deine Turnierernährung.
Auf meine Turnierernährung, gut.
Gehen wir vorher nochmal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel ein. Hattest du, bis wir uns kennengelernt haben, dazu Berührungspunkte?
Also Magnesium würde ich sagen, man wird ja quasi dahingehend gestoßen, wenn man ein kleines bisschen Sport macht, muss man ja sofort Magnesium nehmen.
Okay.
So, und ansonsten...
Aber hast du auch nicht drauf geschaut, welche Form von Magnesium?
Nein, Quatsch.
So, also, einfach irgendwie so Brausetabletten,
Brausetabletten aus dem... Brausetabletten vom Rewe, ja.
Ja, okay.
Genau. Und das war es eigentlich. Weil, warum?
Ja, weil du Leistungssportler
genau,
bist.
Genau, aber ja gut, ging ja auch so.
Ja, auch das ist ja das, was ich so sehr überraschend finde in der Reit... Branche, so, ne? Also, dass das sich da zum Beispiel auch noch nicht durchgesetzt hat, wenn man halt sieht, was in anderen Sportarten abgeht, so die Sportarten, aus denen ich jetzt komme, so Laufen, Triathlon, Hyrox, so der, also ich will ja jetzt nicht sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel der heilige Gral sind, wenn deine Basisernährung nicht passt, dann kannst du auch mit Nahrungsergänzungsmitteln nicht viel ausrichten, aber jetzt haben wir ja schon gehört, so wir haben deine Basisernährung eigentlich so hingestellt, dass auch Nahrungsergänzungsmittel noch ein gutes Add-on sein könnten. Was nimmst du heute?
Also Magnesium, aber Magnesiumcitrat, so nämlich. Omega-3 und, ach, Vitamin D. Genau.
Ja, weil du zu unserer beiden Überraschung einen Vitamin D-Mangel hast, ne? Obwohl du eigentlich relativ viel draußen bist.
Ja, relativ viel. Ich bin ja nur draußen. Also klar, ja, bin ich auch in meiner Reithalle, aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, 90% mehr draußen als alle anderen Menschen. So. Und ich habe über den Winter habe ich das auch supplementiert, aber ja, dann anscheinend reicht es nicht.
Also wichtiges Learning, glaube ich, so selbst wenn du relativ oft und viel draußen bist, kannst du einen Vitamin-D-Mangel haben aus den verschiedensten Gründen. Kalziummangel kann es bei dir eigentlich nicht sein, weil du isst ja relativ viele Milchprodukte, so Quark und Käse, so hast du ja alles drin. Aber kann natürlich davon kommen, dass du beispielsweise immer bekleidet draußen bist. Also du hast ja immer mindestens ein Polo an, was dann halt schon mal Oberkörper bedeckt. Dich immer eincremst, artig. Aber auch das kann natürlich die Vitamin-D-Synthese schmälern. So, und dann muss man halt gucken, so wenn du halt sagst, du isst kein Fleisch mehr, kein Fisch mehr oder nicht mehr so regelmäßig. Also zu Hause isst du ja gar kein
Fisch. Ich esse zu Hause gar kein Fisch.
Ja. Also dann, ja. Ich würde sagen, es ist schon überraschend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, es ist out of the world und man kann es nicht erklären, sondern gibt es schon eine Erklärung für und jetzt supplementiert man es halt wieder, auch über den Sommer. Ich meine, es ist ja zum Glück jetzt nicht allzu wild.
Ja.
Gibt es sonst noch was, was wir bei dir drin haben?
Nee.
Hatten wir mal was wir wieder haben sein lassen?
Nee.
Ein paar Experimente haben wir mal gemacht. Eisen.
Ach so, ja.
Hat dir nicht so gut bekommen?
Mhm.
Ja, würde aber trotzdem sagen, das gehen wir vielleicht mal wieder an.
Mhm.
Vielleicht in einer anderen Form. Aber auch das, so wenn ihr einen guten, sag ich jetzt mal, Teamarzt hättet, so dann müsste man den halt einfach nur nach einer Eiseninfusion fragen und schon wäre die Sache mal für ein halbes Jahr geritzt. Aber es ist ja auch absurd, so, dass du dich selbst um das alles kümmern musst als Profisportlerin, so, wo kriege ich einen Arzt, wo kriege ich einen Termin mit dem Physio, wie kann ich das lösen, wenn du mal gesundheitliche Themen hast?
Tja.
Also, wenn ich da einen Denkanstoß an die Verantwortlichen geben darf, die das hier hören. kümmert euch um meine Freundin bitte.
Ich schaffe das schon auch alleine.
Ja. Okay, wie würdest du deinen Ernährungsstil heute beschreiben? Also wenn du es ganz kurz in ein, zwei Sätze fassen würdest.
Oh, pragmatisch,
ja,
würde ich sagen. Ich bin zum Glück, ich esse eigentlich fast alles. Also mir schmeckt ganz viele Sachen. Also ich bin auch offen für jegliche neue Sachen. Aber ansonsten, ja, einfach, schnell, lecker.
Und vor allem würde ich jetzt noch ergänzen, du zügelst dich nicht.
Nee, also ganz selten. Also ja, wobei, okay, doch schon grundsätzlich.
Ja, okay, wenn man jetzt halt sagt, man isst alles, was man möchte, wärst du halt natürlich viel mehr bei Süßem. Aber das ist ja jetzt kein krasser Verzicht für dich. Also nee. Du sitzt jetzt abends nicht zu Hause auf der Couch und sagst, oh Gott, eigentlich müsste ich jetzt noch zur Tanke fahren.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich esse schon, ich sage, bei mir gibt es immer nur das Gefühl zwischen Hunger und mir ist schlecht, weil zu viel gegessen. Also ich bin schon jemand, ich esse sehr gerne und auch sehr viel. Oder ich kann einfach viel essen, so. Und das tue ich auch.
Okay. Ja, würde ich unterschreiben. Aber da, das ist ja eigentlich das Schöne bei uns, so, das können wir ja beide ganz gut viel essen.
Mhm.
Wie sieht es auf dem Turnier aus?
Gut, das kommt natürlich immer drauf an, wenn ich jetzt auf einem Tagesturnier bin, irgendwie morgens hinfahre, nachmittags oder abends zu Hause, dann nehme ich mir meistens was mit für mittags. Und klar esse ich da auch mal ein Käsebrot oder klar esse ich da auch mal eine Pommes. Habe ich jetzt auch wenig Stress mit, das zu tun. Und auf größeren Turnieren, in der Regel sind die eigentlich, dass wir dann im Hotel was frühstücken können. Und dann haben wir das Glück ja, dass wir meistens dann noch an VIP-Karten rankommen oder im VIP-Bereich sind, wo es dann eigentlich leckeres Essen gibt. Und abends gehen wir essen. Also es ist schon eigentlich in der Regel, also ich würde sagen, in 70-80% der Fälle sind wir ganz gut versorgt. Ja.
Jetzt hast du ja aber vorhin deinen Zucker noch angesprochen vor deinen Prüfungen.
Ja, ich habe ja auch so meinen Survival-Rucksack.
Was da alles drin? Also du hast von mir einen Survival-Rucksack.
Ja, nicht mehr ganz so viel drin.
Da müssen wir wieder. Also in der Erstbestückung. Was war in der Erstbestückung in deinem Survival-Rucksack?
Muss mir helfen.
Gut, da waren Fertig-Meals drin, beziehungsweise so Eintöpfe.
Mhm. Maiswaffeln waren da drin?
Ja. Gut, die Fragestellung war ja eigentlich so, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind jetzt auf keinem internationalen Turnier mit irgendwelcher Bewirtung und so. Du bist auf einem, keine Ahnung, Wald- und Wiesenturnier und da gibt's nichts. So, wie könntest du dich einigermaßen ausgewogen verpflegen zwischen den Einheiten, beziehungsweise zwischen den Prüfungen, aber auch kurz davor? Und wie könntest du dann auch abends im Hotel, wenn ihr jetzt nicht essen geht, deine Regeneration supporten? So war ja der Gedanke eigentlich.
Genau.
Also wir hatten drin Wachmacher, beziehungsweise Koffein in Form von, ich sag schon mal, kalten Kaffee.
Kalten Kaffee, ja.
Und BCAA-Trinks hatten wir drin.
Mhm.
Dann haben wir die Fertigmahlzeiten, beziehungsweise die Eintöpfe im Glas, sage ich jetzt mal, so im Löwenanteil-Stil von DM, Eigenmarke. Curry hatten wir drin irgendwie, so ein veganes Gulasch.
Ja. Ja.
Maiswaffeln, weil die immer gehen. Proteinriegel.
Ja.
Und für vor deiner Prüfung, auf was schwörst du da gerade immer?
Nee, das geht ganz gut tatsächlich. Es sind diese für diese Kleinkinder dieses pürierte Obst. Das ist eigentlich, ja, und auch eigentlich nicht so geil mit dieser Verpackung, by the way. Geht eigentlich nicht. Aber gut.
Ja, komm.
Kann man da, ja,
ihr fahrt mit einem LKW einmal quer durch Europa. Ja, komm schon. Und dann soll das kleine Quetschi das Problem sein.
Ja, aber in meinem...
Okay, in deinem Kosmos.
In meinem Kosmos kann ich ja daran arbeiten, dass wir das vielleicht ersetzen.
Ja, also im Prinzip sind wir ja da im Bereich der Sporternährung und da ist die Frage so, wie kann man halt kurz vor einer Prüfung nochmal die Konzentrationsfähigkeit steigern, ja, wie kann man das Energielevel steigern?
Ich merke das extrem, also es gibt schon nochmal so einen kleinen Push. Also das mache ich kurz, bevor ich aufsteige und
Also da, es gelten die Regeln der Sporternährung, den Satz kennt ihr von mir. So, und dann ist halt eigentlich auch mal sehr viel konzentriertes Obst auf kleinem Raum, was der Sportlerin in dem Moment halt weiterhelfen kann, einfach dadurch, dass sie nochmal ein anderes Energielevel erreicht und ihre Konzentration steigern kann.
Auf jeden Fall.
Und manchmal darf es auch eine Cola sein.
Auch eine Cola. Zumindest mal 2 Schlücke Cola. Mehr kriege ich mit Kohlensäure eh nicht runter.
Ja, ich finde auch, also Cola ist schon so der Endgegner dann in dem Bereich. Was würdest du denn sagen, seitdem wir uns kennen, was ist so deine wichtigste Lektion im Bereich der Ernährung oder auch allgemein gesehen, so die letzten 3 Jahre, seitdem wir uns kennen oder vielleicht auch seitdem du den Beruf der Reiterin ausüben darfst? Was hast du im Leben gelernt? Was hast du in Bezug auf deine Ernährung gelernt?
De facto habe ich schon gemerkt, dass es einen Unterschied macht, was man isst, wie man sich danach fühlt oder überhaupt geht gar nicht mal um den Moment direkt danach, sondern wenn man das mal über ein paar Wochen, Monate durchzieht, was es für Veränderungen bringen kann. Und für mich war das schon jetzt elementar, einfach zu merken, okay, hey, ich kann eigentlich gefühlt den Teller mehr als voll machen und essen, von, ich sag jetzt mal, gesundem Essen oder richtigem, wie man es auch immer bezeichnen mag. Und ich werde nicht dicker davon. Und das ist natürlich einfach eine Sache, das ist eigentlich mega geil. Also so, ich meine, ich möchte nicht mich irgendwie runterhungern, auf gar keinen Fall, aber wenn ich mein Gewicht irgendwie so halte und dabei gefühlt keinen Verzicht habe, dann ist es doch eigentlich, und das hatte ich davor, also weil ich ja immer dachte, okay, das ist, ich kann nicht dreimal essen oder ich muss mehr von Salat essen oder ne, so die bösen Kohlenhydrate, hatte ja aber im Endeffekt dann keine Idee mehr, was esse ich dann anstatt dessen. So. Und das ist eigentlich der größte, die größte Veränderung oder das größte Thema, wo ich, das ist eigentlich richtig cool.
Und bei dir persönlich? Also es ist ja ein Sport, der dich sehr fordert, aber dich sicherlich auch als Mensch sehr wachsen lässt.
Vielleicht ein bisschen ruhig zu bleiben und so ein bisschen dieses, das Ganze eher mal von weiter weg zu betrachten, anstatt sich immer in der Kleinigkeit zu verlieren oder wenn mal was nicht funktioniert, dass man nicht gleich dann alles irgendwie in Frage stellt. Also ich meine, da muss ich auch noch ein bisschen üben, aber das ist zumindest schon eher was ich, wenn ich jetzt mich vergleiche mit von weiß ich nicht, knapp 10 Jahren oder so, dass ich eher diese Perspektive auch mal von außen versuche wahrzunehmen. Und ja, dass es vielleicht auch noch ein Leben außerhalb vom Reiten gibt.
Finde ich eigentlich ein ganz schönes Learning. Also, als wir relativ frisch zusammen waren, kann ich mich an eine Situation erinnern, da hast du mich angerufen, da war ich gerade nicht da, Radfahren auf Mallorca. Und da hast du schon auch echt, warst du schon auch arg traurig und hast eigentlich deinen Job hinterfragt und deine Karriere als Sportlerin. Aber das hattest du jetzt die letzten, lass mich lügen, vielleicht so 2 Jahre nicht mehr. Und das zeigt mir ja schon auch irgendwie, dass du gewachsen bist als Mensch.
Absolut. Also ich meine, wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
Ja, gut, aber wie viele gibt es, die halt nicht irgendwie vorankommen?
Naja, aber ich tue ja auch einiges dafür. Also das ist ja auch zum Thema mentaler Stärke oder eine Resilienz entwickeln, dahingehend, dass man halt auch mit eigentlich mehr Misserfolgen als Erfolgen klarkommen muss. Also ich meine, es ist in jedem Leistungssport so. Also die Erfolge stehen immer im Verhältnis zu den Misserfolgen immer hinten an.
Ja, vor allem in einer Sportart, die nicht objektiv bewertet wird, wie genau. Du bist das erste Rennauto, das über die Ziellinie fährt.
Richtig.
Sondern halt von einer Jury bewertet wird, die halt mal einen guten oder einen schlechten Tag haben
kann. Ja, und selbst, wie gesagt, auch gar nicht, wenn man immer das nur auf das Turnier oder auf die Ergebnisse schwarz auf weiß bezieht, auch einfach das Gefühl zu haben zu Hause, dass man nichts hinkriegt oder dass man einfach den Pferden einfach keinen richtigen Zugang findet und keine Idee hat, was man anders machen muss. Um das geht es ja dann auch, was mich auch sehr stark runterzieht, wenn ich mich da in der Sackgasse fühle.
Eigentlich ganz schöne Abschlussworte, außer es gibt jetzt noch was ich dich bis zu dieser Stelle nicht gefragt habe und was du unbedingt noch loswerden möchtest. Gibt es was du in Bezug auf deinen Job, den Reitsport, das Thema Ernährung noch unbedingt sagen möchtest?
Naja, also Unmengen fallen mir da ein.
Ja, also wenn ihr tiefer in das Thema Reitsport reingehen möchtet, ja, genau. Dann gebt mir Bescheid.
Folgt mir nicht auf Instagram, ich bin eine ganz schlechte Influencerin.
Dann gebt mir Bescheid, dann gehen wir nochmal richtig tief rein in das Thema Nerd Talk Reitsport, weil mittlerweile bin ich ja da auch echt im Game drin und kann auch schon viele Begriffe, also einige zumindest, an richtiger Stelle anbringen.
Ja, das stimmt.
Und habe ja gelernt über die letzten 3 Jahre und bin auch fast auf jedem Turnier mit dabei, wenn es mir beruflich möglich ist. Also ich bin drin im Thema und wenn ihr da tiefere Einblicke haben möchtet, dann gerne mit Feedback. Vielleicht können wir Laura dann nochmal dazu überreden, irgendwann mal wieder die Reitsportkeule auszupacken und richtig tief reinzugehen in das Thema. Aber?
Nee, also was ich finde, was ich so gemerkt habe, ist diese, wenn ich jetzt nur für mich als Einzelstehende, also für mich als Laura rede, ist das Thema mit dem Essen, das Thema mit dem Körpergefühl bezüglich Körperkraft, also Ausgleichssport. Aber was halt auch einfach ein Riesenthema ist, ist das Thema mit der mentalen Gesundheit. Und da muss ich auch, und das ist auch, wie gesagt, noch ein totes Thema im Reitsport, wobei auch da, es wird ein bisschen besser. Und da mache ich jetzt seit einem Jahr, glaube ich, mit Marius was zusammen. Und er konnte mir da wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel helfen. Wobei das ist eher so der Weg zur Selbsthilfe gefühlt. Gerade, wie gesagt, diesen Blick von außen zu schaffen, um auch mal wieder zu reflektieren, was man schon alles überhaupt geschafft hat, jetzt auch in meinem Fall ohne finanzielle Mittel in so einer Branche da irgendwie Fuß zu fassen. Also kann ich nur jedem empfehlen.
Also ist es der eine Tipp, den du anderen Reiterinnen mitgeben würdest?
Vielleicht, ja. Also das Reiten fängt im Kopf tatsächlich an. Also wahrscheinlich, ich kann jetzt nur von meiner Sportart reden, aber wenn man im Kopf nicht dazu bereit ist oder wenn man Themen hat oder dann ist man beim Pferd sowieso verloren. Also ich meine, ein Pferd merkt auf 10 Meter Abstand, was mit dir gerade los ist und da musst du dich einfach im Griff haben. Und jetzt in meinem Fall, ich will ja dem Pferd helfen und klar hilft mir das Pferd auch de facto, aber es darf nicht mein Seelenklempner sein.
Ein schöner Schlusssatz. Zumindest zum Inhaltlichen, weil es kommen ja noch die 5 fitten und fröhlichen Fragen zum Abschluss. Und weil ich dir ja die Vorbereitung geschickt habe, aber ich auch weiß, wie du meine Vorbereitung gelesen hast, nämlich gar nicht oder maximal
ich
kurz überflogen.
Gelesen.
Ja, weiß ich eigentlich, dass die Fragen für dich noch sehr unvorbereitet sind und die dich ganz überraschend treffen. Und jetzt, wie gesagt, die 5 fitten und fröhlichen Fragen zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Was hast du zuletzt gegessen?
Wow, jetzt wird es richtig schlimm. Einfach eine Möhre mit Senf, weil es einfach nichts zu essen hier gibt und ich eigentlich vor Hunger sterbe.
Gut, man muss sagen, wir sind gerade im Urlaub und wir haben hier halt Frühstück. Und heute haben wir einen Wellness-Tag gemacht und jetzt sind wir eigentlich auf dem Weg zum Abendessen. Also ich habe auch schon echt ganz gut Hunger. Und weil Laura diese Podcast-Aufnahme nicht überlebt hätte, ohne nochmal einen kurzen Energiekick, war das Einzige, was wir noch hier auf dem Hotelzimmer hatten, nämlich eine Karotte und ein bisschen Senf dazu. Mhm. Hättest du auch Tomatenmark auf die Karotte machen können. Mhm. Was ist dein Lieblingsessen?
Ich mag Hummus schon echt sehr gerne. In jeglichen Formen, Farben, Varianten. Ist egal.
Gibt's also Hummus mit?
Kohlrabi. Ja, oder Kartoffeln. Bratkartoffeln mit
Quetschkartoffeln
Ei.
Quetschkartoffeln machen.
Oh, Quetschkartoffeln. Bratkartoffeln mit Ei wäre jetzt richtig geil.
Und Hummus.
Ja.
Ja. Okay.
Ja.
An welcher Stelle könnte deine Ernährung in Anführungsstrichen besser sein?
Gut, das für den Mittagessen, das könnte man noch. Wobei manchmal nehme ich auch was von dem Tag davor abends noch mit. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist voll okay.
Mir würden spontan dazu noch mindestens eine Sache einfallen. Ja, du schlingst immer, Alter. Ach, nee. Also definitiv langsamer essen.
Nee,
das ist ein Inhalieren. Diese Frau isst ein ganzes Frühstück in einer Viertelstunde. Das schafft sonst niemand, ey. Was ist dein wertvollster Ernährungstipp?
Mein wertvollster Ernährungstipp ist de facto nicht weniger essen.
Also mehr essen.
Eigentlich mehr essen.
Um es ins Positive zu drehen. Wir wollen ja hier positiv bleiben.
Mehr essen.
Tu nicht weniger essen,
mehr essen. Genau, tu nicht weniger essen, tu mehr essen.
Fünfte und letzte Frage. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
De facto der Spinat-Nudelauflauf.
Das sind wir ja wieder bei Popeye.
Mit richtig fett Käse überbacken. Hi.
Hat Sigrun Spinat?
Ja, oft. Echt? Oder also Reste essen, ja. Immer okay. Die Aufläufe.
Ja, da kann man halt die ganzen Reste drin
alles
verstecken.
Alles und dann überbacken. Fett Käse drauf.
Ja?
Ja, das ist schon...
Das ist das Essen deiner Kindheit.
Schon auch ein Kinderessen, ja.
Sehr gut. War es so schlimm, wie du gedacht hattest?
Nee.
Nicht? Okay, gut. Freut mich.
Bis in 2,5 Jahren dann wieder.
Ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Ja, wenn jetzt die ganzen Leute schreiben, die noch mehr Reitsport-Content haben möchten.
Dann mache ich einen privaten Podcast.
Dann fängst du einen Podcast
ja.
an. Aber du musst eigene Mikrofone kaufen, meine kriegst du nicht.
Okay.
Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich kriegt die Gästin dieser Folge wieder die letzten Worte. Sie hat ihre Abschlussrede auch schon vorbereitet. Nicht. Aber ich bin mir sicher, ihr wird trotzdem was einfallen. Und ich verabschiede mich von euch und freue mich, euch in der nächsten Woche wieder zu hören, beziehungsweise andersrum. Ihr hört mich dann wieder alleine und ohne so einen wild gestikulierenden Gast. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ansonsten, ja, lasst mal ein Like da, einen Kommentar zu dieser Folge oder auch zu den vorangegangenen 138 sind es mittlerweile, also es ist die 139. Folge. Ansonsten, ja, habt eine gute Woche, bleibt gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao, euer Tim. Und jetzt deine letzten Worte.
Ich habe keine letzten Worte. Das machen wir jetzt einfach ins Outtake, oder wie man das nennt.
Outtake, okay, wir schieben es ins Outtake.
Danke.
Wollt schon mal Tschüss sagen?
Tschüss. Show me what you got. Riding down your block with that thing, about to let it go.